Mit großer Traurigkeit müssen wir feststellen, dass das Padayatra sich einem Ende entgegenneigt. Ich finde es sehr nice, auch das, also gar nicht mal, sagen wir mal, sehr nice wie eine Plattüte, aber ich finde es gar nicht mal unangebracht, dass wir heute ein bisschen Regen haben, denn vielleicht habt ihr gemerkt, Padayatra ist wie das Leben selber. Lebt mit der Natur und man lernt es, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren, den heiligen Namen und den Austausch mit Devotees. Man braucht ein bisschen Prasadam und ein bisschen Rast, aber man weiß, man ist auf einer Reise, die genau wie das Leben oder das spirituelle Leben ist und uns zu einem Ziel entgegenführt, wo wir so und so diese ganzen materiellen Annehmlichkeiten und, sagen wir einmal, mentalen Konzepte gar nicht mehr brauchen werden, nämlich in das spirituelle Welt, sondern ein paar Jahre übt man sich schon, die materiellen Annehmlichkeiten aufzugeben und die materiellen Werte oder was einem sonst wichtig ist, macht den Grunddingen Platz, nicht? Und stattdessen wird da die Krishna-Notwendigkeit sehr groß. Man versteht, meine Probleme sind eigentlich nur, dass ich vielleicht beim Chanten noch nicht richtig aufmerksam bin. Meine Probleme sind also, lassen sich lösen durch spirituelle Lösungen. Und ich glaube, ihr werdet sehen, wenn ihr dann wieder in eure betreffenden Orte und betreffenden Situationen zurückkommt, ist sehr wichtig, diese Eindrücke, die ihr auf Padayatra gemacht habt, mitzunehmen, vom Bodensee sozusagen, und in das Leben nicht nur zu integrieren, sondern unter Umständen sie zu Fundamenten zu machen für das, den weiteren Verlauf unserer Tätigkeit. Gut, ich möchte aber jetzt schnurstracks in den letzten Abschnitt der Ishopanishad hineinkommen für unsere Devotees, die erst jetzt dazu gestoßen sind. Wir haben auf Padayatra eine Vorlesungsreihe über die Ishopanishad gemacht und werden sie heute abschließen können. Wir haben die Ishopanishad zu diesem Zweck in 5 Abschnitte eingeteilt. Sehr schön, schön war es zu sehen, was für eine Systematik da drin ist. Wir werden heute eben diesen 5. nehmen, wo der Sprecher ganz in voller Gefühl sich an den Herrn wendet und ihn bittet, die leuchtende und oft verwirrende Ausstrahlung des Brahmans zurückzuziehen, sodass es ihm möglich ist, das wunderschöne Antlitz Krishnas zu sehen. In diesem 5. Abschnitt kommt die Ishopanishad auch zur Sache sozusagen. Es wird dort darüber gesprochen, dass der Devotee dem Tod in die Augen schaut. Etwas, was wir alle im Verlauf dieses irdischen Lebens ebenfalls tun werden. Und er bittet jetzt den Herrn erstmal um einen klaren Darschein. Deswegen Brahmana-Strahlung soll zurückgenommen werden. Aber dann bittet er auch den Herrn, ihm seiner barmherzig zu sein und über die ganzen Mängel, die während des Lebens im hingebungsvollen Dienst da waren, hinwegzusehen und stattdessen den Dienst anzunehmen, den der Devote getan hat. Und der Devote bittet dann auch um Zuflucht bei den Lotusfüßen. So, wir hatten sofort Dienstagmorgen den 15. Mantra behandelt. Wir werden jetzt in den 16. hinein kommen, der sehr interessant ist. Bitte wiederholt nach mir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Es will also ein sehr philosophischer Text sein. Es ist eine gewisse Herausforderung an eure Kapazität, aber ich bin mir sicher, ihr werdet diese Herausforderung mit Bravour begegnen. O mein Herr, o urerster Philosoph, Erhalter des Universums, O regelndes Prinzip, Ziel der reinen Gottgeweihten und wohlmeinender Freund der Vorfahren der Menschheit. Bitte entferne den Glanz deiner transzendentalen Strahlen, sodass ich deine Gestalt der Glückseligkeit schauen kann. Du bist der ewige, höchste persönliche Gott, der Sonne gleich, wie auch ich. So haben, nicht?
Das ein bisschen das Volumen runternehmen, den Ton in die tiefen Lage tun.
Hare Krishna, das ist ein bisschen zu tiefe Kelle. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Jetzt, Hare Bol.
Erläuterung. Die Sonne und ihre Strahlen sind den Eigenschaften nach ein und dasselbe. In ähnlicher Weise sind der Herr und die Lebewesen eigenschaftsmäßig eins. Die Sonne ist eine, doch die Moleküle der Sonnenstrahlen sind unzählbar. Die Strahlen der Sonne bilden einen Teil der Sonne, und die Sonne und ihre Strahlen gemeinsam bilden die vollständige Sonne. Im Sonneninneren wohnt der Sonnengott, und in ähnlicher Weise weilt auf dem höchsten spirituellen Planeten Goloka Vrindavan, von dem das leuchtende Brahma-Jyoti ausgeht, der ewige Herr, wie die Brahma-Sanghita bestätigt.
Chintamani prakaram satma sukalpa vriksha laksha viteshu surabir abipalayantam lakshmi sahasra shatasam brahmasevyamanam govinda mari purusham shamaham bhajami.
Ich verehre Govinda, den urersten Herrn, den ersten Vorfahr, der die Kühe hütet, alle Wünsche erfüllt, in Reichen geschaffen aus spirituellen Edelsteinen, umgeben von Millionen von Wunschbäumen, dem ständig Hunderttausende von Lakshmis oder Gopis mit großer Ehrfurcht und Zuneigung dienen. Das Brahma-Jyoti wird ebenfalls in der Brahma-Sanghita beschrieben, wo es heißt, dass das Brahma-Jyoti die Strahlen sind, die von diesem höchsten spirituellen Planeten Goloka Vrindavan ausgehen, ebenso wie die Sonnenstrahlen von der Sonne. Solange man nicht über die gleißende Ausstrahlung des Brahma-Jyoti hinausgeht, kann man keine Auskunft über das Land des Herrn bekommen. Geblendet durch das Gleißen des Brahma-Jyoti kann der Unpersönlichkeitsphilosoph weder das Reich des Herrn noch seine transzendentale Gestalt erkennen. Beschränkt durch ihr geringes Wissen können solche Unpersönlichkeitsdenker die allglückselige transzendentale Gestalt des Herrn nicht begreifen. In diesem Gebet bittet daher die Sri Vishupanishad den Herrn, die leuchtenden Strahlen des Brahma-Jyoti zu entfernen, damit der reine Gottgeweihte seine allglückselige transzendentale Gestalt sehen kann. Durch die Erkenntnis des unpersönlichen Brahma-Jyoti erfährt man den glückspendenden Aspekt des Höchsten. Und durch die Erkenntnis des Paramatma oder des alldurchdringenden Aspekts des Höchsten erfährt man eine noch mehr glückspendende Erleuchtung. Wenn der Gottgeweihte dem höchsten persönlichen Gott selbst von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, erfährt er den am meisten glückspendenden Aspekt des Höchsten. Da die höchste Wahrheit hier als der urerste Philosoph, der Erhalter des Universums und der wohlmeinende Freund der Vorfahren der Menschheit angesprochen wird, kann sie oder vielmehr er nicht als unpersönlich betrachtet werden. So lautet die Aussage der Sri Ishupanishad. Das Wort Pusham oder Erhalter ist von besonderer Bedeutung. Denn obwohl der Herr alle Wesen erhält, sorgt er doch besonders für seine Geweihten. Das hatten wir schon gehabt, dass die besondere Eigenschaft Krishnas Bhakta Vatsala ist, der Freund der Devotees. Nachdem der Gottgeweihte das unpersönliche Brahma Jyoti hinter sich gelassen hat und den persönlichen Aspekt des Herrn und seine überaus glückspendende ewige Gestalt sieht, erkennt er die absolute Wahrheit in ihrer ganzen Fülle. Und jetzt beschreibt, also zitiert Srila Prabhupada Jiva Goswami, indem er die absolute Persönlichkeit Gottes in ihrer ganzen Fülle beschreibt. Und was ist das Sanskrit-Wort, was Krishna als in seinen ganzen Füllen beschreibt? Das ist eigentlich sehr einfach. Bhagavan. Bhagavan, genau. In der Bhagavad Sandarbha schreibt Srila Jiva Goswami, jetzt kommt eine total interessante Definition von Bhagavan. Die absolute Wahrheit wird in ihrer ganzen Fülle im persönlichen Gott erkannt. Denn er ist allmächtig und verfügt über alle transzendentalen Kräfte. Die volle Kraft der absoluten Wahrheit erkennt man nicht im Brahma Jyoti. Und daher ist die Brahman-Erkenntnis nur eine Teilerkenntnis des persönlichen Gottes. O gelehrte Weisen, der erste Buchstabe des Wortes Bhagavan, also Bha, ist zweifach bedeutsam. Zunächst im Sinne von einer, der umfassend erhält. Also Bha bedeutet einer, der umfassend erhält. Zum Beispiel im Sanskrit werden wir in Bezug zu Gott definiert als Bhatu. Bhatu heißt diejenigen, die erhalten werden müssen von Gott. Das ist interessant. Und Krishna, die erste Buchstabe im Bhagavan, dieses Bha bedeutet einer, der erhält. Ihr merkt, dieses Sanskrit unglaublich, jede Silbe bedeutet etwas. Jeder Buchstabe hat eine Korrelation zu einer Wahrheit oder einem spirituellen Konzept. Also erstens bedeutet Bha jemand, der umfassend und erhält. Und zweitens im Sinne von Behüter. Krishna ist der Behüter. Der zweite Buchstabe, Ga, bedeutet Ratgeber, Führer oder Schöpfer. Krishna ist unser Ratgeber, Führer und auch unser Schöpfer. Und der Buchstabe Van bedeutet, dass jedes Wesen in ihm und auch er in jedem Wesen lebt. Der transzendentale Klang Bhagavan repräsentiert also mit anderen Worten unendliches Wissen, unendliche Kraft und Energie, unendlichen Reichtum, grenzenlose Stärke und unbegrenzten Einfluss. Und Adis ohne eine Spur materieller Unzulänglichkeit. Der Herr sorgt für seine Geweihten in jeder Beziehung und er führt sie auf dem Pfad der Hingabe der Vollkommenheit entgegen. Jetzt erklärt Srila Prabhupada, wie Krishna als Führer seinen Devotees hilft. Als Führer seiner Geweihten lässt er sie letztlich das ersehnte Ziel des hingebungsvollen Dienstes erreichen, indem er ihm sich selbst gibt. Und Krishna führt uns zu sich und gibt sich uns. Die Geweihten des Herrn sehen den Herrn durch seine grundlose Barmherzigkeit von Angesicht zu Angesicht und der Herr hilft ihnen, den höchsten spirituellen Planeten Goloka Vrindavan zu erreichen. Als Schöpfer kann er in seinen Geweihten, jetzt wird das Schöpferprinzip in Bezug auf die Devotees erklärt, alle notwendigen Eigenschaften entstehen lassen. Du musst zwar jetzt unvollkommen sein als Devotee, aber Krishna ist der Schöpfer und kann die nötigen Eigenschaften entstehen lassen, sodass der Gottgeweihte letztlich zu ihm gelangen kann. Jetzt ist Krishna als Ursache. Der Herr ist die Ursache aller Ursachen und da er nichts gibt, das ihn verursachte, die ursprüngliche Ursache selbst. Sich daher in sich selbst, indem er seine eigene innere Kraft manifestiert. Die äußere Kraft wird eigentlich nicht von ihm selbst manifestiert, denn er erweitert sich als die Purushas. Durch sie erschafft, erhält und vernichtet er die kosmische Manifestation. werden viel, noch einige Dinge erklärt, aber der, diese Erläuterung ist so lang, dass wir sie eigentlich in zwei Hälften teilen müssten. Ich möchte hier Prabhupads Erläuterung, letzten Satz, der sehr interessant ist, noch vorlesen. Die Shri Upanishad spricht somit von der Gnade des Herrn, die sich jenseits der Sphäre des Brahma Jyoti befindet. Hier in diesem in diesem Abschnitt wird also Krishna verherrlicht und es wird zunächst einmal der Punkt gemacht, dass der Devotee nicht bei der Brahman-Ausstrahlung stehen bleiben kann. In der Gara Sanghita wird eine Reise beschrieben, die uns sehr an ans Padayatra erinnert, wo klar wird, wie der Devotee unbedingt die strahlende Ausstrahlung des Herrn vergehen, also übergehen muss. Herzlich willkommen. Du möchtest noch herein? Ja. Wir haben noch viel Platz hier, ungefähr für 100 Menschen. Diese Reise fängt an in einem anderen Zeitalter. Höret und haltet sie in eurem Herzen fest. Wir sind auch auf einer Reise und unser Motto heißt das Ziel des menschlichen Lebens vor Augen. Das Motto hat übrigens Arjuna Prabhu gefunden. Die Halbgötter gingen einmal, als sie sahen, dass die Erde voll mit Dämonen war und das Universum in eine sehr schwierige Situation kam, zu dem spirituellen Planeten namens Svetadvip und beteten um Hilfe. Sie wurden begleitet von Mutter Erde, die die Form einer Kuh angenommen hatten, und so sprachen sie die Purushukta-Gebete. Purusha evedam sahasra shesha purusha und so weiter. Und schließlich hörten sie eine Antwort. Der Herr, der dort weilt auf einer Insel im Ozean von Milch, erschien ihnen und sagte, liebe Halbgötter, ihr ehrt euch. Nicht ich bin der Höchste, sondern Krishna. Zu ihm sollen wir beten, nicht zu mir. Ich mache mit euch jetzt eine Tour. Wir werden Krishna aufsuchen. Ich bringe euch zu ihm. Und so gingen die Devatas durch das Universum. Sie gingen, ließen alle Planeten hinter sich und kamen dann schließlich zur undurchdringlichen Schale des Universums. Und dort sahen sie plötzlich einen Tunnel. Wer kann sich vorstellen, was das wohl für ein Tunnel ist? Ich denke, Christoph, geben wir die erste Chance. Ist der Weg in die spirituelle Welt, sagt Christoph. Ja? Wie war dieser Weg entstanden?
Wasser durchgeflossen.
Da ist, glaube ich, Wasser durchgeflossen. Sehr gut. Was für ein Wasser?
Gangeswasser.
Aber wieso? Wir kommen total nahe hier. Ja, Vamanadev. Was hat Vamanadev gemacht, Dako?
Da hat diese
Schale, ja?
Durchgebrochen.
Ja.
Als er
die drei Schritte gemacht hat. Arjuna bringt jetzt noch ein liebenswertes Detail mit dem großen C sogar. Ja, großen D, C. Und so war ein Loch entstanden in die Schalen des Universums und da floss der Ganges hindurch. So, die Halbgötter gingen also durch dieses Loch hindurch. Der Ganges schoss an ihnen vorbei, es war ein bisschen nahe und sie hatten doch ein bisschen. Es war schon ein bisschen brenzlig, aber Vishnu ging ja voran und sie folgten ihm. Und so gingen sie dann aus dem Universum heraus. Kamen sie durch das Loch hindurch und was sahen sie wohl? Ja, Mahavishnu.
Sahen sie nicht erst
Nein. Sie Sein ist Ozean der Ursachen, genau. Und in dem Ozean der Ursachen sahen sie viele, viele Universen. So viele wie Senfsamenkörner in einem Senfsamen, sagt also unzählig viele. Und sie wurden sich zum ersten Mal darüber bewusst, dass eigentlich ihr Universum gar nicht besonders groß war. So gingen sie weiter. Und weiter, Vishnu sagte, Deutsche, Deutsche, kommt, kommt. Und sie kamen dann zu einem wunderschönen, funkelnden Fluss. Was kann das wohl für ein Fluss sein? Vaitarani, Vaitarani, genau. Der Fluss, der zwischen der materiellen und der spirituellen Manifestation lag. Und Vishnu, also sie hatten Angst, den Fluss zu überqueren, aber Vishnu sagte, kommt, zögert nicht, wir haben ein Ziel vor Augen. So gingen sie dann durch den Fluss hindurch, kamen am anderen Ufer, an und wurden plötzlich überwältigt von dem Brahma Jyoti. Das war so gleißend, sie konnten überhaupt nichts mehr sehen. Das habt ihr schon einmal die Situation gehabt, dass ihr tief gerastet habt und dann hat jemand, der euch wecken wollte, das Licht angemacht und dann hat man aus der tiefsten Tamagun in die, das Licht hineingeschaut und war völlig, sah überhaupt nichts mehr. Kennt ihr diese Situation? Nach einer gewissen Zeit jedoch schält sich aus dem Licht dann der Tisch heraus, die Bettdecke, die alte Kommode oder die Waschschüssel oder was immer da so ist in dem Raum. Nicht? Man sieht es denn. Aber in diesem Fall sahen die Halbgötter überhaupt nichts mehr. Und sie hatten wirklich Angst, denn das Licht war so hell und gleißend und blendend. Da sagte Vishnu, jetzt hilft nur eines. Wir müssen der machtvollen Ursache dieses Lichtes unsere Ehrbietung darbringen. So, die Halbgötter warfen sich sofort auf den Boden. Und als sie ihre Gebete an die höchste Persönlichkeit Gottes richten, wurde diese glänzende Ausstrahlung von ihnen genommen, wie in diesem Ishopanishad Mantra 15 gesagt wird. Der Herr entfernte die gleißende Ausstrahlung. Und sie sahen dann Koloka Vrindavan. Sie sahen auch andere Ayodhya Dham, Dwaraka und viele Vaikuntha-Planeten, aber Vishnu sagte, haltet euch dort nicht auf. Wir wollen nur zu der höchsten Ursache aller Ursachen, Lord Hari, hingehen. So gingen sie dann durch die an den verschiedenen Planeten vorbei und erreichten den höchsten, nämlich Goloka Vrindavan. Und als sie dort ankamen, hörten sie plötzlich, halt! Das hatte ihnen noch niemand gesagt. Sie sahen einen Wächter. Halt, ihr könnt hier nicht weitergehen. Diese 33 Millionen Halbgötter, ihr werdet nur das Lila unseres Herrn stören. Und so wandte sich der Wächter um und rief durch das Tor hinein. Und da kam plötzlich eine leuchtende Persönlichkeit heraus, die die Halbgötter noch nie gesehen hatten. Sie hieß Chandranana und war eine Gopi. Also sagte der Wächter, ich guck dir das mal an hier. Chandranana guckte, 33 Millionen, das sind viele Leute. Die wollen Krishna sehen. Ja, das ist so einfach ist das nicht, sagte Chandranana. Wartet. Die Gopi. Die Gopis was zu sagen. Wartet. Ich gehe mal und frage. Und so ging Chandranana rein, ging zu Krishna. Und Krishna sagte, ich weiß schon, warum Sie gekommen sind. Ja, führ Sie ruhig her. Aber zeige Ihnen vorher noch Vrindavan, damit Sie geläutert werden. Und so ging dann, nahm Chandranana Sie auf eine Bratschmande Parikram, sozusagen, eine Tour durch Vrindavan. Sie sahen die 12 Wälder von Vrindavan.
dann sahen sie einen wunderschönen tiefblauen Fluss, an dessen Ufer mit Juwelen und Diamanten übersehen waren, nicht nur an Sand. Und sie sahen im Fluss viele Paläste stehen, von denen Treppen aus Juwelen und Smaragden herunter zu der Yamuna führten. Nicht? Und sie sahen wunderschöne Vögel, die dort in den Wäldern ein liebliches Konzert gaben. Die können ja richtig singen, nicht nur Quak, Quak und Uhu, 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 was man hier so hört, Vogelstimmen. Sie sangen die Verherrlichung des göttlichen Paares. Sie sahen zwei Papageien, die in erlesensten Sanskrit sich darüber disputierten, wem jetzt Vrindavan gehört, wie Krishna oder Radha. Und gute Gründe gaben für ihren jeweiligen Standpunkt. Und sie sahen dann den König aller Berge, den Govardhanberg, ging vorbei und überall sahen sie dann wunderschöne glückliche Kühe herumspringen, die Hände auf den Fell hatten von den glücklichen Gopis, die da mit Farbe Patsch ihre Handabdrücke raufgetan, ich Stempel sozusagen, nicht? Und sie sahen überall singen und lachen und scherzen und Verherrlichungen von dem göttlichen Paar und waren sehr, sehr beeindruckt von dieser Bratschmann Parikram. Und schließlich dann brachte sie Chandranana zu einem Lotus, der 1000 Blütenblätter hatte. Da in dem Zentrum des Lotus wuchs noch einmal ein Lotus, der 16 Blätter hatte, aber große. Und in dem wuchs noch einmal ein Lotus. Also man musste ein Lotuspalast oder Lotusblatt ist nicht so, ineinander stehende Lotusblumen aufsteigen. Und da sahen sie nochmal ein Lotus, da waren 8 Blätter drin. Und da war ein Thron drauf, aus glitzerndem Diamanten. Da saß Krishna drauf und zu seiner, von ihm aus gesehen, von seiner, zu seiner davor, linken, ne? Linken, war Srimati Radharani, ihre Hand so ausgestreckt hielt, Sichtung und Furchtlosigkeit. Die Devatas sollten keine Angst haben, weil sie hatten so viel gesehen. Die Devatas, und dann sahen sie, wie, dann wurden sie noch, Vishnu hatte das Ganze lächelnd beobachtet, auch wie die Gopi Halt gesagt hatte, er hatte nichts gesagt, auch wie der Wächter Halt gesagt hatte, er hat nichts gesagt. Er wollte nämlich, dass die Devatas ein bisschen wissen, wie das von David zugeht. Und dann sahen sie, wie Vishnu eine Ehrbietung brachte zu Lord Hari. Dann brachten sie auch alle ihre Ehrbietung da. Und dann sagt er, Krishna, ihr braucht, ich weiß genau, warum ihr erschienen seid. Also warum ihr mich besuchen kommt. Euer Wunsch ist bereits gewährt. Ich werde erscheinen in Mathura und ich möchte, dass ihr menschliche Form annimmt und zum Teil in der Yadu-Dynastie erscheint. Und wir werden dann zusammen, ihr werdet mir assistieren, wie wir die Erde von ihrer dämonischen Last befreien werden. Alles ist schon alles klar, ja. Ich weiß das, ich bin auch. Er sagte nicht, ich bin allwissend, aber das war klar. So, das ist also eine schöne, sagen wir mal, Illustration von dem philosophischen Thema, was wir gerade behandeln, dass der Devoti darum bittet, dass die leuchtende Ausstrahlung doch vergeht und dass der Devoti dann Krishna erkennen kann. Wir gehen jetzt zu Mantra 17 hin, wo eine sehr interessante Erläuterung ist. Hier in diesem Mantra 17 ist sehr, sagen wir mal, das ist richtig so auf dem Sterbebett gesprochen. Wir gehen jetzt wirklich zur in die Essenz spiritueller Philosophie hinein. Der Devotee bittet Krishna um etwas ganz Rührendes. Bitte versucht einmal mit mir den Mantra 17 zu chanten. Vayu anilam amritam,
vayu anilam amritam,
atedam basmantam shariram,
atedam basmantam shariram,
om krato smarakritam smara,
om krato smarakritam smara,
krato smarakritam smara,
krato smarakritam smara.
Möge mein vergänglicher Leib zu Asche verbrennen und der Odem des Lebens in die Fülle der Luft eingehen. O mein Herr, gedenke jetzt bitte all meine Opfer, und weil du der endgültige Empfänger bist, erinnere dich bitte an alles, was ich für dich getan habe. Srila Prabhupada sagt, dass in diesem Mantra das Lebewesen darum bittet, inständig betet darum, in das spirituelle Königreich Gottes eingehen zu dürfen, nachdem er den materiellen Körper und die materielle Lebensluft aufgegeben hat. Der Herr erinnert sich daran, der Devotee betet zum Herrn, dass sich der Herr all der Aktivitäten und der Opfer erinnern möge, die er bevor sich der Körper in Asche verwandelt hat, ausgeübt hat. Er spricht dieses Gebet zur Zeit des Todes mit völligem Bewusstsein über seine vergangenen Taten und auch das letztendliche Lebensziel. Also es ist ihm total bewusst, das habe ich getan und das ist mein Ziel. Bitte erinnere dich an die guten Tätigkeiten, die ich getan habe. Wir werden am Todesbett vielleicht sein. Krishna, bitte erinnere dich daran, dass wir weitergegangen sind, als wir Blasen hatten. Nicht wie die Sita, ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade hier ist, nicht, die ist weitergegangen, selbst mit den Blasen. Ich glaube, es ist unglaublich, sagen wir mal, es ist unglaublich viel bedeutend, dass die Shri Upanishad, die über Wissen spricht, welches uns dem Herrn näher bringt, über den Augenblick des Todes spricht und über ein Gebet in diesem Augenblick. Tod ist wichtig für uns als Devotee, nicht als Objekt, das wir verdrängen, wie es die Menschen machen, die keine Kenntnis über spirituelles Leben haben. Nein, ein Devotee ist sich darüber wohl bewusst, dass er sterben wird und dass der Tod sozusagen so etwas ist wie ein Countdown, wo, sagen wir mal, genau geprüft wird, was der Devotee getan hat. Bereitet euch gut vor auf diese Prüfung. Alles, was ihr getan habt und eure, sagen wir mal, euer Maß an Krishna-Bewusstsein wird auf die Probe gestellt werden im Augenblick des Todes. Deswegen haltet euch den Tod vor Augen, um euch richtig vorzubereiten. Nun, jemand, der sich vorbereitet auf diesen Augenblick, macht eine wichtige Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass er bedingt ist und dass er Führung braucht, um in das Königreich Gottes eingelassen zu werden. Srila Bhaktivinoda Thakur erläutert diese Verse wie folgt, sagt Prabhupada. Man soll einem Gottgeweihten nachfolgen, der sich auf dem richtigen Pfad, nämlich dem Pfad der Heiligen, befindet. Auch wenn sein Charakter nicht einwandfrei sein mag, und damit ist der Charakter des Nachfolgers gemeint. Der Begriff charakterlich nicht einwandfrei ist in diesem Zusammenhang richtig zu verstehen. Und jetzt bringt Bhaktivinoda Thakur, sagen wir mal, einen Punkt, wo er von zwei Seiten in unserem Leben spricht. Wir haben zwei Seiten in unserem Leben. Zwei Seiten, die wir auf Padayatra bestimmt gemerkt haben. Kennt ihr die Seite, wo man total glücklich geht und Hare Krishna sagt, wie ein Devotee hatte mir gestern so nice gesagt, ich kann mir nichts Fröhlicheres, nichts Besseres vorstellen, als einfach mit Devotees Hare Krishna singend durch die Weltgeschichte zu gehen. So wie die Reise, wo man alle Planeten hinter sich lässt, allen Kram so. so weiter. Aber ihr kennt bestimmt auch die Situation, wo man ein bisschen mental wird. Ach, es regnet. Oh no. Wann muss denn das regnen? Und das Wetter so auf einen niederdrückt. Was soll aus mir werden? Die Welt geht unter, es regnet. Nicht? Also diese, das sind zwei Seiten in uns, die wir haben. Und Prabhupada, also Bhaktivinoda Thakur wird hier zitiert von Srila Prabhupada. Und es ist jetzt sehr wichtig, dass ihr zuhört, denn dann könnt ihr einen wichtigen Schritt in eurem spirituellen Leben machen, wenn ihr das versteht. Eine bedingte Seele muss in zweifacher Hinsicht handeln. Einmal für die Erhaltung des Körpers und zum anderen für Selbsterkenntnis. Gesellschaftliche Stellung, geistige Entwicklung, Sauberkeit, Buße, Ernährung und der Kampf ums Dasein haben alle mit der Erhaltung des Körpers zu tun. Nicht? Auch ein Devoti hat einen gewissen Daseinskampf zu machen. Das liebe Yalt, was immer nicht da ist und so weiter. Wohingegen man den Teil der Tätigkeiten, die sich mit der Selbsterkenntnis befassen, in seiner Eigenschaft als Gottgeweihter ausführt. Diese beiden verschiedenen Handlungsweisen verlaufen parallel, denn eine bedingte Seele kann nicht die Erhaltung ihres Körpers aufgeben. Die Tätigkeiten für die Erhaltung des Körpers nehmen jedoch in dem Maße ab, wie der hingebungsvolle Dienst zunimmt. Solange man das Maß des hingebungsvollen Dienstes nicht den richtigen Stand erreicht hat, besteht immer die Möglichkeit, dass sich gelegentlich Weltzugewandtheit bemerkbar macht. Doch soll man zur Kenntnis nehmen, dass solche Weltzugewandtheit nicht allzu lange bestehen kann, weil solche Unvollkommenheiten durch die Gnade des Herrn innerhalb kurzer Zeit verschwinden werden. Deshalb ist der Pfad des hingebungsvollen Dienstes der einzig richtige Pfad. Wenn man sich auf dem richtigen Pfad befindet, behindert nicht einmal gelegentliche Weltzugewandtheit den Fortschritt der Selbsterkenntnis. Also wir haben eine weltliche Seite in uns, wo wir uns um Körper und Geist und so weiter kümmern müssen und manchmal auf diese Ebene leider kommen. Kein Problem, wenn man gleichzeitig das Feuer des hingebungsvollen Dienstes vermehrt, so wird der Rauch des weltlichen Lebens, was zwangsweise noch bei uns vorkommt, mehr und mehr abnehmen. So, und dann kommt der 18. Mantra und damit das Ende der Ishopanishad. Ich will ihn ganz kurz euch vorlesen. Agne Nayas Supata Rajas Man Vishwani Deva Vayunani Vitvan Yuyod Yasmach Yuhudu Namneno Buyeshtam Tenama Uktim Videma. O mein Herr, mächtig wie das Feuer, allmächtiger, jetzt erweise ich dir meine Ehrbietung und falle zu Boden, nicht der Sterbende. Dir zu Füßen, o mein Herr, bitte führe mich auf den rechten Pfad, damit ich zu dir gelangen kann. Und da du alles weißt, was ich in der Vergangenheit getan habe, erlöse mich mit Bitte von den Reaktionen auf meine vergangenen Sünden, sodass ich ungehindert fortschreiten kann. Wunderschön. Devoti sagt hier ganz deutlich, Krishna, bitte bring du mich auf den Weg, das hatte jemand von euch gesagt, den Weg in die spirituelle Welt. Mach du das für mich, dass du mich an den weltlichen Planeten vorbeiführst, durch das Brahma-Jyoti hindurchführst und zu dir bringst. Und bitte erinnere dich an die Tätigkeiten, die ich getan habe. Und bitte nimm mein schlechtes Karma von mir. Der Devoti gibt sich Krishna total hin. Und das Wunderbare ist, dass wenn diese Haltung der Hingabe da ist, ganz gleich, was der Devoti getan hat, das wird ihm verziehen. Das beste Beispiel hierfür taucht im Ramayana auf und wird oft auch in unserer Gaudiya-Linie zitiert. In dem Ramayana gibt es einen Shloka, der auch in Chaitanya Charitamrita aufkommt, den ich euch gleich zitieren werde. Aber ich möchte erst das Szenario setzen, was sehr, sehr bewegend ist. Als Lord Rama sich auf den Angriff auf Lanka vorbereitete, kampierte er auf der Seite des Indischen Ozeans und wartete darauf, dass er den Ozean überquerte. Zu der Zeit war Hanuman zurückgekommen sei Kundschaft und hatte ihm gesagt, dass er Sita gefunden hatte auf Sri Lanka und dass es allerhöchste Zeit sei, denn Ravana hatte Sita angedroht, dass er sie töten würde, wenn sie nicht in ganz kurzer Zeit sich seinen Wünschen ergeben würde. Und Hanuman sagte, mein lieber Herr, es ist keine Zeit mehr zu warten. Es ist allerhöchste Zeit. Es geht jetzt um die Lebenszeit. So, um Leben oder Tod von Sita. So, Ram war an dem Ufer des Ozeans und die Brücke war meines Erachtens, ich weiß nicht, ob sie schon gebaut war oder noch gebaut wurde, das ist aber für diesen, für die Episode, die ich jetzt erzählen möchte, nicht wichtig. Und plötzlich wurde die Atmosphäre sehr intensiv. Sie wurde dunkel. Alle gucken, was ist los? Und dann sah man plötzlich, wie am Himmel drei fürchterlich aussehende Dämonen entstanden. Die aber nicht sehr, die so ein bisschen einen heavy Wind mitgebracht hatten, aber sie sahen sehr demütig aus. Und sofort nahm Sugriva seinen Bogen. Lakshman auch. Also erst Lakshman war der Erste. Die Dämonen kamen näher und näher, berührten schließlich den Boden. Es war eine sehr gespannte Stimmung. Da sprach der Anführer, Bibisan, mein lieber Herr, ich bin gekommen, um Zuflucht bei deinen Lotusfüßen zu suchen. Alle und sofort sagten, glaub ihm nicht, sagte Hanuman. Das ist ein Demon. Wie ist dein Name, fragte Ram. Mein Name ist Bibisan. Bibisan! Und alle Schleuder, als sie das hörten, flogen sie fast um, das ganze Armee. Das war der Bruder von Ravana. Lakshman machte sich bereit, nochmal die Super Heavy Masters zu schänden, weil er wusste, gleich geht das los, die Schlacht. Und sagte er, ich bin Bibisan und ich habe eingesehen, dass Ravana, mein Bruder, etwas Unmögliches getan hat, indem er deine Herrlichkeit herausgefordert hat. Glaub ihm nicht, sagte Sugriva, es ist ein Trick. Alles, was die im Sinn haben, kein Wort kann man ihnen glauben. Ravana stopfte alle. Er sagte, selbst wenn Ravana ankommen würde, um sich mir hinzugeben, würde ich ihm alles verzeihen und ihn als meinen Devotee annehmen. Und dann sagte er diesen Schloka, den ich nicht auf Sanskrit zitieren kann, aber in deutscher Sprache. Jeder, der kommt und zu mir sagt, mein lieber Herr, von diesem Tage an bin ich dein. Den nehme ich an, und jetzt ist es wichtig, und ich gebe ihm den Mut, sich mir zu ergeben. Dazu gehört Mut hin. Manchmal, jetzt zum Beispiel, werden wir aufbrechen und uns Krishna hingeben und den Tag Pada Yatra machen. Da werden wir uns innerlich auf die, müssen wir uns einen kleinen Tritt auf die bedingte Seite unserer Existenz geben. Das werden wir machen. Hingabe, also hier, Krishna will, es ist nicht so einfach ins Königreich Gottes zu gehen, und solange unser Körper noch nicht zu Asche verbrannt ist, dort müssen wir ihn hingeben im Devotional Service, nicht? Und das ist die Herrlichkeit von Bhakti. Deswegen ist der Bhakti die höchste Pfad. Selbst Ajamil, dem Sünder, wurde vergeben, weil er den heiligen Namen gechantet hatte. Selbst Al-Jamir. Und der hatte alles gemacht, was wir hier gar nicht erwähnen wollen, weil wir Kinder haben, die aus Rücksicht zu den Kindern oder den Minderjährigen können wir das nicht erwähnen, was er gemacht hat. Und er sieht die Essenz der Haltung eines Devotees, der sich ihm hingeben möchte. Deswegen, hier endet also die Ishopanishad, die doch, sagen wir mal, mit sehr so kurzen Sätzen war und sehr upanishadisch philosophiert hat, mit sehr viel Bhakti, nicht? Wenn man das so hört. Gut, und damit endet auch, wartet mal, Dieser Mantra, sagt Srila Prabhupada, nein, noch mehr. Der spirituelle Meister, die vedischen Unterweisungen und der Herr selbst von innen her leiten also den Gottgeweihten mit voller Kraft. Und so besteht keine Möglichkeit, dass der Gottgeweihte erneut ein Opfer Mayas oder der Matsya-Enttäuschung wird. Solange wir verbunden sind mit unserem spirituellen Meister, den vedischen Unterweisungen und dem Herrn selbst von innen, werden wir die Kraft haben und den Mut, uns im Devotional Service zu beschäftigen. Es ist sicher, sagt Prabhupada, dass der so von allen Seiten beschützte Gottgeweihte das endgültige Ziel der Vollkommenheit erreicht. Und dann mal Prabhupada noch den letzten Punkt, mit dem ich diese Vorlesungsreihe beenden möchte. Er sagt, dieser Mantra der Sri Upanishad deutet den gesamten Vorgang an und das Srimad Bhagavatam erklärt ihn näher. Was ist das gesamte, der gesamte Vorgang des Hingebungsfrauendienstes? Ich höre euch akustisch nicht. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Ja, was bedeutet das? Hören über Krishna, chanten über Krishna, sich erinnern. Und dann die anderen noch. Mhm. Ja, noch eine andere. Hingabe ist der ganze Punkt des hingebungsvollen Dienstes. Sharanagati. Ja. Srila Prabhupada zitiert hier den ganzen Vorgang, indem er erste Kanto, zweites Kapitel 17 bis 20 zitiert. Da wird eine Reihenfolge genannt, die ihr eigentlich hier genannt habt. Das Hören und Chanten von der...
Also, soll ich mal ein bisschen das Volumen aufdrehen, wenn der Indra das aufmacht.
Das Hören und Chanten von der Herrlichkeit des Herrn sind in sich selbst fromme Werke. Der Herr möchte, dass jeder hört und chantet, denn er ist der wohlmeinende Freund aller Lebewesen. Wenn man von der Herrlichkeit des Herrn hört und chantet, wird man von allen unerwünschten Dingen geläutert. Nicht also erst hören und chanten, dann Läuterung und die Hingabe an den Herrn wird gefestigt. Auf dieser Stufe erwirbt der Gottgeweihte die brahmanischen Eigenschaften und die Folgeerscheinungen Lust und Gier der niederen Erscheinungsweisen der Natur, Leidenschaft und Unwissenheit, verschwinden völlig. Also durch Hören und Chanten wird man geläutert und dann kommen diese Anker, Lust und Gier und Zorn, was uns hindert an Krishna, kommt weg. Der Gottgeweihte wird in Kraft seines hingebungsvollen Dienstes voll erleuchtet und erkennt so den Pfad des Herrn und den Weg, der zu ihm führt. Alle Zweifel verschwinden und er wird zu einem reinen Gottgeweihten. So enden die Erläuterungen Bhaktivedantas zur Sri Upanishad, dem Wissen, das uns dem höchsten persönlichen Gott, Sri Krishna, näher bringt. Sri Upanishad. Sri Upanishad ki jai. Sri Prabhupada ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. So. Ja, damit sind wir auch ans Ende dieser Vorlesungsserie gekommen. Oh, meine ganzen Unterlagen sind hier durcheinander geraten. Ich habe noch einen. Ich würde sagen, lasst uns zu dieser Sektion sehen, ob da irgendwelche Fragen da sind. Dako?
So ist das, wie im letzten Mantra besprochen wird, dass die Worte, wenn der Körper aufgibt, unbedingt Brahman-Aufstellung sind.
Ha. Ist es so, dass ein Devoti, der im Augenblick den Körper aufgibt, unbedingt die Brahman-Ausstrahlung sieht? Wir hatten im Sterbeseminar diese Thematik durchbehandelt. Es ist so,
dass er im Augenblick des Todes einer der Nadis, der Tunnel sozusagen oder Kanäle, Energiekanäle aufleuchtet. Für die bedingten Seher, die sehen meistens ein Leuchten, ein Licht und eilen denen entgegen, weil sie sonst völlig von Dunkelheit überwältigt werden. Im Sterbeseminar hatten wir beschrieben, wie nach und nach all die Sinnesfunktionen ausgelöscht werden durch den starken Angriff des Todes und der Devotee überhaupt nichts mehr wahrnimmt. Die Verwandten, die um ihn sind, werden plötzlich, das wird alles verschwimmt erst und dann ist es nicht mehr da. Dann taucht in den Augen so etwas auf wie Rauch und Funkenflug. Das ist also unglaublich heavy, was da geschieht. Nicht? Das ist also ein interessantes Szenario, das wir alle noch sehen dürfen, direkt. Und dann in dieser Verwirrung und in dieser Pein sieht er plötzlich, dass ein Licht und eilt dem entgegen, weil sonst ist nur Dunkelheit. Und das ist eigentlich die Überseele, von der aber die bedingten Seher dürfen die nicht sehen. Die sehen nur das Licht. Ein Devotee sieht zu diesem Zeitpunkt Krishna. Der kommt. Es gibt Gebete da, oh mein Herr, leuchten wie die Sonne, du bist jetzt erschienen, um mich zurückzubringen. Führe mich zurück. Das ist hier in diesem Schloka der Ishopanishad. Nicht? Der Devotee wendet sich direkt an Krishna. Jemand, der Jesus verehrt, sieht sehr oft Jesus. Oder die Buddhisten können auch Buddha sehen, wenn sie den Avilokeshvara Buddha, den barmherzigen Buddha verehren. Nicht? Aber den Devotees erscheint Krishna in seiner ursprünglichen Form. Und sie sehen somit nicht das Brahman.
Ich habe auch eine Geschichte gehört. Da war ein Devotee, der vorher aus dem buddhistischen angeweiht war. Der ist dann zurückgekommen. Also der hat das erklärt, dass er zuerst also seinen spirituellen Meister buddhistische gesehen hat und dann Srila Prabhupada.
Schön. Ja, das ist. Ich sage euch, im Augenblick des Todes, da werden einige Dinge werden wir verwirklichen und sehen. Und wir werden sehen, dass das, was wir getan haben, eigentlich gar nicht so wichtig war. Und unsere ganzen kleinen Nötchen und Sorgelchen und unser nassen Dhoti oder nassen Sari sind überhaupt nicht wichtig. Das ist nicht, kein Thema dann. Ja, Gopinath?
Dabei gewesen, als
Bodhimanta
seinen Körper
aufgelöst.
Ja, er hat
aufgeleuchtet. Gopinath Prabhu sagt, dass im Augenblick des Todes Bodhimanta Prabhu eine große Ausstrahlung hatte und geleuchtet hatte. Ja, fantastisch. Monika? Ne, Monique heißt du, ne? Ja.
Also, meine Frage ist, wie kann man sich am besten gegenwärtigen, dass man den Körper immer aufheben muss? Wenn man zum Beispiel so recht steht, dann kann man richtig bewusst sein, aber es ist dann kennt man ein bisschen ausziehen. Wenn ich denke, ich muss sterben,
ja,
dann ist es nicht ernsthaft.
Wie kann man sich vergegenwärtigen, dass man sterben muss? Ich meine, weil du persönlich das gefragt hast, werde ich eine Antwort geben. Ich würde dir ganz persönlich empfehlen, die Kassetten vom Sterbeseminar zu hören. Das ist also ein unglaublicher Eindruck. Ich habe da wirklich, ich möchte, das sage ich jetzt nicht aus verkaufstechnischen Gründen, sondern es ist wirklich, mein Ziel, dieses Seminar zu geben, war erstmal für mich selber damit klarzukommen. Vrishabhanus, eigentlich ist die Ursache für das Seminar Vrishabhanu Nandinis kleiner Sohn Jaya, der den Körper aufgegeben hatte. Ich habe da gesehen, ich war dessen, also ein paar Tage war es wohl vor dem Tod da und er merkte, ich muss mich mit der Thematik mehr auseinandersetzen. Und hat das dann getan und für die Votis dann aufgearbeitet, um es zu präsentieren. Erstmal selber eine Präsentation draus gemacht. Sehr hilfreich, weil man sehr entschlossen wird. Es vergeht dann wieder nach einiger Zeit,
Weil Prabhupada sagte, Philosophie bedeutet, den Tod vor Augen zu halten. Ich persönlich mache es so, wenn ich etwa, immer wenn ich mit dem Tod in Berührung komme, also scheint auf der Straße, wenn ein Vogel, der da liegt, der überfallen ist, dann denke ich sofort daran, weil ich eben mit dem Sterbeseminar mich sehr intensiv damit befasst habe. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder sich einfach einmal intensiv damit befasst und dann kann man sich immer wieder daran erinnern. Und die Sache ist, man verliert die Angst vor dem Tod und kann dann besser leben. Man kann einfach die wichtigen Dinge dann tun, wenn man sich den Tod vor Augen führt. Es ist nicht eine schwarze Meditation, wo wir eine schwarze Psyche entwickeln und einfach uns nur noch schwarz kleiden und schwarze Gedanken hegen und so weiter. Nein, das hilft einem, sich sehr auf das Wichtige zu konzentrieren im Leben. So würde ich empfehlen. Also, dann wird dir das Seminar, dass du dich einmal damit richtig auseinandersetzt. Du kannst auch, wir haben auch etwas, wenn du deine Adresse, also Postadresse geben möchtest, könnte ich dir so eine Auseinandersetzung, damit die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod schicken. Das ist so ein Fragebogen, die man beantwortet. Und dann kommt man immer näher der Thematik. Wie möchtest du sterben? In einer Seeschlacht? Oder in, Umgebung von gewichtigen Menschen und so weiter. Solche Fragen werden da gestellt. Und dann muss man drüber nachdenken. Kommt der Sache näher. Mal aufeinander. Es ist dasselbe, wenn man Liebe, ist die Liebe zum spirituellen Meister die gleiche wie dasselbe wie Liebe zu Krishna? Nein, es ist etwas anderes. Es ist kategorisch anders. Bhakti oder hingebungsvoller Dienst kann nur auf Gott angewandt werden. Natürlich taucht der spirituelle Meister auf. Und in dieser Sache, Bhakti Charu Maharaj sagte einmal, wir üben in der Beziehung zu unserem spirituellen Meister schon so etwas wie Liebe zu Krishna. Also deswegen schickt uns Krishna einen Repräsentanten, der in Liebe ist. Aber diese Beziehung ist eine ganz und gar andere. Nicht? Zum Beispiel die Rasas, die wir gibt es in dieser Weise natürlich nicht zum spirituellen Meister. Am Anfang ist die Beziehung zum spirituellen Meister mehr von Formalität geprägt und dann mit einem kleinen Anteil an Freundlichkeit, also Liebe, Vishramba ist, heißt das nochmal in Deutsch, so. Vishramba eben, nein. Also so, Zuneigung, ja. Eine Zuneigung muss immer da sein, aber da ist sehr viel Respekt da. Und das wird dann immer größer, die Zuneigung und die Liebe, in dem Maße, wie der Devotee auch reift. Sodass es nämlich Kollegialität wird, das ist ja eine Art, sondern eben eine reife Beziehung. Auch in der so viel. Wir sollen meditieren, so sagt Raghunath Das Goswami, über unseren spirituellen Meister als einen sehr lieben Vertreter Mukundas. Mukunda heißt derjenige, der Befreiung gewährt. Das ist so, wir sehen unseren spirituellen Meister, aber er ist niemals Krishna selbst. Ich weiß, dass du das weißt, aber das heißt, dass die Beziehung zu ihm auf eine andere ist. Ja, gut.
Eine andere Frage. Gestern kam so ein bisschen das Thema auf bei dem Harinam, dass manche, so wie wir bei den Harinams Schwierigkeiten haben, andere Menschen wirklich spirituell anzusprechen zu fühlen, einige Devotees auch Schwierigkeiten, sich selbst so auf dieser spirituellen Ebene zu halten, obwohl sie im Padayatra teilnehmen. kannst du zu den beiden Themen was sagen?
Ja, ich möchte noch einmal wiederholen, um mir ganz sicher zu sein, A, dass ich es richtig verstehe, deine Frage, und B, dass natürlich die Devotees auch die Frage hören. Gestern kam die Frage auf Harinam, kam die Thematik auf dem Harinam auf, dass manche Devotees Schwierigkeiten haben, zu den Leuten eine Beziehung aufzunehmen auf spiritueller Ebene. Woran das liegt?
Fast schon eine Resignation, die spirituell zu erreichen.
Eine Art Resignation, die spirituell zu erreichen. Ich meine, um mit Leuten wirklich klarzukommen, gehört eine bestimmte Art von Fähigkeit, die Wellenlänge zu treffen. Und diese Fähigkeit ist manchen gegeben und manche ist es nicht so gegeben. Zum Beispiel, ich möchte da wirklich auch Arjuna Prabhu sehr herausgreifen. Arjuna kann mit Leuten, das stelle ich immer fest, dir fällt es relativ einfach, auch mit Leuten eine Beziehung zu, also in Kontakt zu treten, die jetzt überhaupt nicht an Spiritualität interessiert, zum Beispiel mit den Behördenleuten, die sind jetzt nicht spirituell an uns interessiert, in keinster Weise. Das ist nicht jedem gegeben. Also mir werde das überhaupt nicht gegeben. Die rollen einfach über mich weg. Wenn ich normal komme, man nimmt mich nicht ernst. Weil ich so eine andere Welle, ich kriege nicht den Ton, den man da braucht. Da braucht man nicht zu verzweifeln. Mir geht's genauso. Also, keine Ahnung, das ich stehe da wie jemand, der vom Kind. Ich bewundere immer die Mamis, die mit ihren Kindern sprechen können. Ich kann das nicht. Irgendwann kommt da einfach nicht eine andere Ebene einfach. Nicht, um mit einem Kind zu sprechen oder das zu verstehen. Und anderen ist das halt gegeben. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die spirituell. Das hat nichts mit spirituellen Fortschritt zu tun. Ein Devotee, den ich sehr respektiere, unser erster Radha Prabhu, hat einmal im Weihnachtsmarathon Bücher verteilt vom Wertheim. Und er kam dann zu mir hin und sagte, also er hat sich echt bemüht. Er wollte das mal richtig machen. Er hat also sein Bestes gegeben. Ist nichts rausgegangen. Und heißt das jetzt, dass der erste Radha weniger vorgeschritten ist? Natürlich nicht. Als Dr. Elvis, der vielleicht an dem Tag 14 verteilt hätte. Nicht? Das kann man nicht so sehen. Das ist einfach eine bestimmte. Man sollte, um das zu. Wenn man denkt, das ist ein Problem, was beheben wird, würde ich euch empfehlen, einfach ein Sankirtan-Seminar mitzubesuchen. Und Bhakta Vatsala Prabhu gibt diese auch für Menschen, die in der Congregation sind. Da lernt man so ein paar, einfach ein bisschen ein paar Knips und so weiter. Was man tun muss, ist, wenn man mit jemandem kommuniziert, ist auf seine Ebene in gewisser Weise kommen oder ihn total überfahren. Das sind die beiden Möglichkeiten, die man hat. Es kommt jetzt drauf an, was für eine Person du bist. Also das sind die Möglichkeiten, ich will das einfach neutral und ohne bewerten, ihr könnt selber Bewertung vornehmen, wenn ihr es wollt, ich will nur sagen, das sind die Möglichkeiten. Manchmal machen das die Bodhis, die verteilen und dann hat er da einen Haufen Bücher auf dem Arm und weiß nicht, wie ihm geschehen ist nach 5 Minuten. Also das ist sehr oft. Wollte ich das eigentlich? Die haben also. Ich denke, er wollte das mehr als ich. Das ist sehr oft das da. Und die gewinnen, genauso wie ein Vater, der sich dann das erste Mal das Baby in der Hand hält und sich dann eine Beziehung mit dem versucht hinzukriegen, so tun auch dann die Bedingten sehr an eine Beziehung zu den Buchhaufen. Dann müssen sie erst mal hinkriegen. Nicht? Und so weiter. Oder auf die Ebene. Gestern hatte ich etwas erlebt. Ich ging mit Kamalakanta ein bisschen hinter, weil wir noch etwas besprachen, und kam überholten dann so eine Person, die da einfach total entwurzelt dastand. Und wir sagen, ist doch schon ziemlich außergewöhnlich, sagte ich denn zu der Person. Dieser Zug ist wie aus einer anderen Welt. Sagte ich so ganz normal wie mit der Tonlage eines Gamis. Also nicht normal, also so. Das war so eine Oma, die sagte, das habe ich noch nie erlebt. So was habe ich noch nie erlebt. Und es ist viele Leute, manchmal, ihr müsst euch nicht wundern, wenn die Leute manchmal nicht so jubilieren können, wenn sie uns sehen, nicht? Die sind einfach nur mal total erstaunt einfach. Total erstaunt, als würde plötzlich sie ein Marsmenschen sehen. Nicht? Und die können das erstmal gar nicht einordnen. Und das ist schön, wir haben einen tiefen Sanskara geschaffen, einen tiefen Eindruck. Nicht? Der wird bleiben. Im Augenblick des Todes wird er vielleicht aufleuchten. Nicht? Und dann sehen die wieder Gopinath Anandadanga mit den sehr feinstofflichen Vrindavan-Melodien. Nicht? Und Dako mit seinem Schimmerklavier rumtata. Diese Mischung von Kulturen, die sich da begegnen. Also wenn du resignierst, ich würde sagen, vielleicht bist du nicht derjenige, der Leute so, aber wollen Sie nicht diesen Keks hier mitnehmen, der ist so gut und ja. Vielleicht bist du nicht von der Art von Menschen, nicht, die einfach überwältigen mit deren Ausstrahlung. Also und zumal diesen muss ich wirklich ein unglaubliches Lob da sagen. Ich bewundere das, wie die zu den entferntesten Leuten da hingehen und denen die Kekse in die Hand drücken oder Holger oder Carsten, wie heißt Carsten, nicht, der die Leute selbst auf dem Fahrrad, nicht, der das schafft in fast Volleyball-ähnlicher Art, den Keks da noch zu geben. Würde auf Balkons, hast du einmal treffsicher den fast in den Mund geworfen, wie eine Seerocke. Die Seelen müssen geläutert werden. Für gestern Vrindadevi, die lange mit einem struppigen Hippie gesprochen hat. Nicht? War der interessiert oder?
Ja, ich habe auch was Bücher gelesen und so, und auch meinte auch noch alles Mögliche von anderen Philosophien. Und ich glaube, so ein bisschen, naja, was denn
jetzt? Ja. Hast du jetzt ein bisschen was vermitteln können? Man sagt das nicht sofort sich selber, ne? Vrindadevi war toll, voll am Kriegen. Ich habe gerne gehört, was du gesagt hast, aber sehr nice. Also, es ist uns nicht immer gegeben, solche Situationen. Aber wir sollten nicht resignieren. Krishna schickt uns schon die richtigen Leute. Selbst als Prediger geht es mir manchmal so, dass ich einfach keinen Draht finde zu den Leuten. Und dann muss man einfach beten, zu Krishna beten. Am Hippie-Festival war es so. Das war so ein Schlag in mein sensibles Empfinden. Nicht, dass ich, und dann diesen Ton, diese ganzen Sounds dort, und dann diese Hunde überall, die sich um die Vermehrung gekümmert haben, und einfach richtig, nicht, ich war zunächst einmal, das sahen auch die Busprogrammleute, die merken, du kommst nicht so rein, ne, ja, ich versuche ja, es geht einfach, ich kann nicht rein immer, und dann irgendwann ist denn der Durchbruch. Boom. Und dann ist man drin, findet die Worte, die sie brauchen, finden und so weiter. Aber manchmal steht, muss ich selber sagen, bei mir als Prediger, der eigentlich schon auf 1000 Schlachtfeldern gekämpft hatte, es gibt Felder, wo ich einfach nicht reinkomme. Ja. Muss man beten und manchmal muss man einfach sagen, ja, dann geht es halt nicht, dann schäme ich halt. Und ich muss mal ehrlich mit sich selber sein. Denn ich singen kann ich. Nicht? Ich sage immer, was, wenn es nicht aufhört zu regnen? In Polen, wisst ihr? Polen, was? Musste das Festival ausfallen, weil die Hälfte von Polen und auch der Tschechoslowakei oder Tschechei, das sind ja jetzt zwei, das ist noch nicht politisch durchschaut, wie das nun ist, auch unter Wasser steht. Wir kommen in intensive Phasen. In Kalifornien war im letzten Herbst ein 160 oder 100 Meilen großer See, 160 Kilometer. Wie groß ist der Bodensee eigentlich zum Beispiel? 50 Kilometer? 70 Kilometer lang. mit einer Ausdehnung von vielleicht 30 Kilometer oder weniger. 15, 20 vielleicht. So, da war ein See durch den Regen entstanden in Kalifornien von 160 Kilometer, also noch mehr als doppelt so groß als der Bodensee, mit einer solchen Ausdehnung, selbst Kirchen unter Wasser gerichtet waren. Also die Kirche, Zikas oder Spitzen, ne? Ja. Schön. Ich glaube, dann waren noch irgendwelche Fragen, die ich nicht gesehen habe. Ja, bitte.
Das heißt, dass die Beziehung zum spirituellen Weitergehen, ich kann jetzt die Worte, die keinen direkten Schüler von Prabhupada sind, auch eine ewige Beziehung zu Prabhupada?
Haben die Devotis, die keine direkten Schüler von Srila Prabhupada sind, eine ewige Beziehung zu Srila Prabhupada? Eigentlich müssen diese Devotis so, sagen wir mal, Einweihung finden bei einem lebenden spirituellen Meister, der sie unterweist. Einer meiner Gottbrüder hat da eine Verwirklichung gehabt durch einen Schüleranwärter. Dieser Schüleranwärter wollte sein Schüler werden und ihm war es nicht ganz klar, ob das Krishnas Wunsch wäre. Und er dachte eher nicht. Und dann hatte dieser Schüleranwärter einen Traum und in diesem Traum war es so, dass er zu Srila Prabhupada ging in Vrindavan, dieser Schüleranwärter. Ich möchte, weil es eher etwas Privates ist, nicht Namen hier sagen. Nennen wir ihn einfach Krishna Das. Er ist nicht Krishna Das, es gibt einen Krishna Das, glaube ich. Also es gibt bestimmt Krishna Das, in Basel gibt es zum Beispiel einen kleinen Krishna Das. Krishna Das ging hin nach Vrindavan und wollte ein Schüler werden und aber er war abgelehnt und ging zu Prabhupada und sagte: Prabhupada, bitte nimm du mich an als dein Schüler. Und Prabhupada sagte: Nein, geh zu diesem Devoti, und das war dann der Gottbruder. Du musst unterwiesen werden von einem lebenden Spiritual Meister, von einem Schüler von mir. Und so hast du meine Beziehung, so wirst du eine tiefere Beziehung zu mir haben. Wir alle haben eine Beziehung zu Prabhupada. Also, so geht es, das ist die Vaishnava Art. Und so wurde der dann eingeweiht. So einen ähnlichen Fall gibt es im Bhakti Ratnaka, wo ein Devoti direkt zu Chaitanya und Nityananda gehen möchte und Chaitanya und Nityananda dann fragen: Wer ist dein spiritueller Meister? Und ist er der, ist dramatisch geschrieben. Nein, es war denn der. Er war schon eingeweiht, dieser Devoti, und dieser spirituelle Meister hat dann gesagt: Ja, das ist mein Schüler, bitte nimmt ihn an. So geht das sozusagen. Irgendwann wird Prabhupada, Swarup Maharaj schreibt darüber, er hat mir in einem Brief sehr schön geschrieben, dass ihm ist klar, wenn zur Zeit, wenn der Tod kommt, und dann werden die höheren Autoritäten, so hat er das formuliert, fragen: Wer bist du? Und dann wird Swarup Maharaj sagen: Ich bin Swarup Maharaj, was hast du getan in deinem Leben? Ich habe viele Bücher geschrieben, bestimmt jetzt schon über 20 Bücher veröffentlicht haben. Ich habe gepredigt und so weiter. Ja, sagen die Autoritäten. Das heißt, Swarup Maharaj sagt, sie werden nicht, wenn ich aber sage, ich bin ein Schüler von Esti Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, ja, dann zu Prabhupada gehen und sagen: Kennst du diesen? Ja, ich weiß, es ist mein Swarup. Was? Und dann werden die sehr zufrieden sein. Und dann geht der Weg sehr schnell. Führe mich in den Weg zu dir. So ist das ja, das Gebet. Gut, nachdem wir das genommen haben, möchte ich euch noch einmal, damit ihr ganz klar die Ishupanishad in einer Nussschale seht, in a nutshell, das ist missverständlich, also in einer kurzen Überblick geben. Also in der Einleitung und Mantra 1 und 2 hatten wir über die höchste Persönlichkeit Gottes gehört, die vollkommen in sich selber ist. Und wir hatten gelernt, wenn wir nach den Arrangements Krishnas leben, können wir glücklich werden auf der spirituellen Ebene, selbst in der materiellen Welt.
In der zweiten Abteilung hatten wir gelernt, dass diejenigen, die die Gelegenheit der menschlichen Lebensform missbrauchen und eben nicht so leben, dass sie im Arrangement Gottes leben, eine sehr dunkle Zukunft haben. Wir hatten sogar von der Hölle in diesem Zusammenhang gehört. In der dritten Abschnitt hatten wir gelernt, dass Krishna die größte Person ist und alle Widersprüche in sich vereinigen kann, nicht? Erinnert euch, er bewegt sich nicht und so weiter. Und wir hatten dann die Sicht der reinen Gottgeweihten gelernt, also gelernt, was die Sicht ist, die alles in Bezug auf Krishna sehen und deswegen frei von allen Ängsten in dieser materiellen Welt sind und durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes Krishna sehen. In der vierten, im vierten Abschnitt hatten wir gelernt, dass es verschiedene Arten von Nicht-Gottgeweihten gibt, Mayavadis und Halbgötterverehrer, die alle sehr unglücklich dran sind. Und wir hatten etwas sehr Interessantes gelernt, was wir unsere jungen Devotees, die mit uns kommen, die noch zur Schule gehen, von großer Wichtigkeit ist. Man sollte sowohl den Vorgang der Unwissenheit, also die materielle Welt, lernen und die spirituelle Welt. Es ist also gar nicht schadhaft, wenn wir zur Schule gehen, weil wir da Wissen über die materielle Welt annehmen. Nicht mal Risha und Brindadel und all die sind also Abiturienten-Kandidaten. Es ist gar nicht schadhaft, wenn man das lernt, aber man muss gleichzeitig und auch noch mehr in Form des spirituellen Wissens erlernen. Hm? Auf Mangala und Sita so weiter, da ist was Interessantes für euch drin gewesen, für eure jetzige Situation. Und im fünften Abschnitt, da kommt die Bhakti voll durch. Was vorher vielleicht noch verdeckt war, wird ganz klar, indem der Sprechende sich voller Gefühl an den Herrn wendet und ihn bittet, alle Hindernisse, auch diese Brahman-Ausstrahlung, wegzunehmen und seine persönliche Form zu offenbaren. Die Zeit des Todes nähert sich und der Devotee ist sich darüber bewusst, dass er weit von der Vollkommenheit entfernt ist, aber er betet, dass der Herr ihm trotzdem barmherzig gesonnen ist und die Mängel übersieht und den Devotional Service einfach sieht und ihm dann als ewigen Diener annimmt und Zuflucht bei seinen Lotusfüßen gewährt. Das war also in einer kurzen Übersicht die Ishopanishad. Ich muss sagen, dass ich sehr inspiriert war. Es war das erste Mal, wo ich es gelesen habe. Ich möchte auch Credits geben. Ich habe viel gelernt. Ich war selber ein Schüler bei der Ishopanishad, bei unserem Bhakti Chaitanya Maharaj, der darüber gelectured hat. Ich habe auch sein Material zum Teil verwandt, aber dann natürlich eigene Dinge auch noch gemerkt, spezifische Dinge und die dann auch dann. Wer sich interessiert für dieses Material und diesen Text weiter vertiefen möchte, möchte bitte die Adresse bei Lalita hinterlegen und Lalita wird dann Fotokopien schicken, sodass man es unter Umständen nochmal vertiefen kann. Ja. So, ich wünsche euch alles Gute und unseren Tag. Dies wird noch der Tag sein, wo wir unsere Entschlossenheit mal hervorkramen. Ich freue mich schon wahnsinnig darauf. Ich hoffe, dass es noch ein paar Windböen gibt. Sodass wir ein bisschen hier progressen können. So, hier wird vielleicht noch eine, jetzt würde Arjuna Babu oder Gaurav Avani noch eine Ansage machen. Aber wir möchten die Vorlesung hier beenden. Srila Prabhupada ki jai, Shri Gaurinidhai ki jai, Padayatra ki jai, Go Premanandi Hari Bol.
Bhagavan Sri Sachidananda Maharaj ki jai.